Liquidität zum Nulltarif. Das ist ja kaum zu glauben.
Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Wegebedarf-Podcast Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
Ulrich hat bewiesen, dass es geht. Seinen Handel hat er trotz hartem Wettbewerb verdreifacht und gleichzeitig für sich die Eintagewoche eingeführt. Seit dem erfolgreichen Verkauf seines Unternehmens ist er Wegbegleiter für Unternehmermenschen wie dich, die auch ihre Lebensziele leichter, menschlicher und nachhaltiger erreichen wollen. 100% pragmatisch.
Gerne begleite ich auch dich auf deinem Weg. Deinem Weg in die Übernahme, deinem Weg in die Eintagewoche, deinem Weg zur Übergabe oder ganz einfach auf deinem Weg in dein nächstes Wunschlevel. Ich sag's mal so, lieber barfuß am Strand als Anzug im Hamsterrad. Fühl dich eingeladen.
Es gibt Wegebedarf. Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
Liquidität zum Nulltarif und gleichzeitig auch noch mega motivierte Mitarbeiter, fixe Renten und einen Haufen Kostenersparnis. Das ist ja fast zu gut, um wahr zu sein. Also als ich das erste Mal gehört habe, ist mir ja, wenn ich mal Schuhe angehabt hätte, hätte es mir ja die Schuhe ausgezogen. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute mal wieder einen ganz speziellen Gast an Bord haben, mit dem wir darüber reden, wie wir statt ganz viel Geld für Versicherungsleistungen in die Altersvorsorge an Versicherungen wegzuleiten, wie wir das im eigenen Unternehmen halten können, wie wir den Zugriff auf das Geld haben, wie wir daraus gigantische Vorteile für unsere Mitarbeitenden schaffen und gleichzeitig alle Steuervorteile genießen, die wir auch sonst gehabt hätten. Und das auf einer Rechtsgrundlage, die schon über 180 Jahre alt ist. Also von daher wird es spannend heute. Und ich sage ganz herzlich willkommen, Ralf Werner Barth, bei uns heute hier im Podcast.
Ja, schönen guten Morgen, lieber Uli. Danke, dass wir heute hier zusammen sein können. Ich freue mich drauf.
Ja, ich freue mich, weil wir kennen uns ja jetzt ungefähr ein Jahr. Haben uns über LinkedIn kennen und schätzen gelernt. Und ja, wenn man dann so sich einander annähert und feststellt, wow, was da alles so im Hintergrund für Kapazitäten schlummern und für Welten sich auftun, von denen man noch nie gehört hat, das ist ja echt irre. Wenn wir mal einsteigen, Liquidität zum Nulltarif. Ich frage einfach mal so direkt los. Ich nehme mal mein Unternehmen. Ich hatte ja damals ungefähr 23 Leute und naja, die hatten alle ihre 250, 300 Mark damals, aber nehmen wir mal, das wären jetzt Euros. Und ich hatte ja auch eine Pensionszusage mit ein paar tausend Euro. Was ist denn anders, wenn das im Unternehmen bleiben darf, statt an Versicherung abzufließen?
Naja, das hat eine ganze Reihe an Aspekte. Da kann ich fast schon wie eine Handvoll einzelne Aspekte.
Ja, gerne, wir haben ja Zeit.
Es fängt schon damit an, dass der Arbeitnehmer ja Geld aus seinem Lohn umwandelt.
Ja, klar.
Und das ist zu 100% geschuldet, der Lohn. Jetzt fließt er in eine Versicherung, dieser Beitrag.
Ja.
Wie viel kommt denn da an von diesen, sag ich mal, 200 Euro? Was ist wirklich in der Police drin in diesem Monat, im nächsten Monat, wenn ich die Anfangskosten von diesem ganzen...
Ja, die sogenannten weichen Kosten gehen ja ab, so Provisionen und Verwaltungsgebühren, genau, und wie auch immer. Hast du da eine Zahl, was da fehlt?
Naja, in der Regel, sage ich mal, ist nach ein paar Jahren so 60-70% des Geldes drin, das eingezahlt wurde. Und da tut sich jetzt ein großes Problem auf für den Arbeitgeber, weil geschuldeter Lohn muss zu 100% da sein. In der Police wird er nur mit einem Prozentsatz, ich sag mal zwischen 60 und 80 abgebildet in den nächsten Jahren. Für diese Differenz haftet er. Arbeitgeber. Und jetzt schau dich mal um und frag auch mal die Steuerberater, wer darauf jemals seinen Arbeitgeber, seinen Mandanten aufmerksam gemacht hat und gesagt hat, du müsstest dafür eigentlich Rückstellung bilden. Denn wenn deine Bank bei dir feststellt, dass du zig Mitarbeiter hast, aber keine Rückstellung in der betrieblichen Altersversorgung gemacht hast, für die Differenzen, die da sind, dann könnte das gegenüber der Bank eine unwahre Angabe bei einer Kreditprüfung sein.
Oh, das ist ja ein heißes Thema. Also ich kenne es aus einem anderen Zusammenhang. Ich bin ja auch in der Fachgruppe Nachfolge beim KMU-Beraterverband. Und da haben wir ja auch die wildesten Themen und auch die Mega-Spezialisten. Und einer sagte, wenn wir so eine Unternehmensnachfolge haben, und da gibt es ja so diese Due Diligence-Prüfungen, und da gucken wir dann unter anderem auch, was würde denn ein Nachfolger für Risiken übernehmen? Und genau das ist der Punkt derselbe, dass der Übergeber privat in der Haftung steht dafür, dass das erfüllt wird. Und wenn du dann brutale Abzüge im Kaufpreis in Kauf nehmen musst, weil du sagst, ja, eigentlich müsste eine Million da sein, aber ist ja nur eine halbe, und dann ziehen die das im Kaufpreis ab und vergattern dich gleichzeitig noch für Restrisiken mit der privaten Haftung, dann kommt da nicht so die große Freude auf. Also das sind ja so Umstände, und deswegen ist es gut, dass wir damit einsteigen, die den meisten Unternehmern ja ziemlich 0,0 bewusst sind. Und wie du sagst, ich müsste auch noch das erste Wort von meinem Steuerberater dazu hören. Also das ist, was ist dann die Alternative? Bleiben wir mal gleich bei der Lösung. Die Lösung wäre doch, das im eigenen Unternehmen oder nicht ganz im eigenen zu behalten. Wie sieht denn die Alternative aus, zu sagen, wir zahlen das, aber schicken es nicht weg, sondern behalten das? Was tun wir damit?
Die Alternative ist ja entstanden, weil sich Konzerne wie Siemens vor über 180 Jahren mit dem Fiskus auseinandergesetzt haben und weil Gesetze geschaffen wurden, die es ermöglichen, dass das Geld statt aus dem Betrieb weg in ein Sonderformat, eine Unterstützungskasse im Betrieb fließt und dort sich ansammelt und natürlich wie alles Geld, das sich ansammelt und da ist, einen Wert und Zweck, Wert darstellt und einem Zweck dienen kann, zum Beispiel auch der eigenen Liquiditätsstärkung.
Also wenn ich nochmal zurückrechne, bei mir waren es, ich habe das mal so grob überschlagen, ungefähr 50.000 Euro im Jahr, die weggeflossen sind für meine und andere Leute Rente. Also in den plus minus 20 Jahren, die ich das Geschäft hatte, etwa 1 Million.
Genau.
Und 1 Million wäre ja, wenn die in meiner eigenen Unterstützungskasse liegt und nicht weggeflossen ist, Liquidität zum Nulltarif. Die steuerlichen Vorteile, ich mache eine Gehaltsumwandlung und schicke es aber nicht weg, sondern behalte das Geld im Unternehmen und kann mir ja selber einen Kredit geben. Könnte ich machen, oder?
Ja, selbstverständlich. Also das fängt schon damit an, dass wenn die Arbeitnehmer Lohn wandeln, Arbeitgeber und Arbeitnehmer Steuern und Sozialabgaben einsparen.
Ja, genau.
Tun sie auf beiden Wegen. Bei dem zweiten Weg, wenn das Geld in den Betrieb kommt, ist ja durch diese Ausgestaltung, der Arbeitnehmer sagt jetzt, er spart 200 Euro, wandelt 200 Euro, da rechne ich jetzt hoch, 40-Jähriger, 200 Euro, der muss bis 67 noch 27 Jahre arbeiten und dann rechne ich da hoch und dann komme ich auf circa 80.000 Euro Zusage, die ihm der Arbeitgeber macht.
Für die auch haftet, hat man gerade schon genau.
Für die er auch haftet, ganz klar. Diese 80.000 Euro setzt der Arbeitgeber aber in den nächsten 8 Jahren 20% davon von der Steuer ab. Das heißt, 80.000, 20% davon,
16.000, ja.
Sind 16.000, sind für jeden Arbeitnehmer in der Form, der das macht, 2.000 Euro Steuerminderung in den nächsten 8 Jahren. Und dieses Spiel kann ich ja wiederholen alle paar Jahre, indem ich den Arbeitnehmern die Möglichkeit gebe, das weiter aufzustocken.
Ja, es gibt ja, ich meine, die Grenzen sind ja relativ hoch. Also wenn man die weiter ausnutzt, ist es ja gut. Was passiert mit dem Geld? Wo ist es? In eine Unterstützungskasse? Ist das ein Teil des Unternehmens oder ist das was anderes? Ist das ausgelagert?
Ist ein separates Konto, ist eine separate Einheit, wird auch vom Steuerberater, Wirtschaftsprüfer verwaltet, wird ganz genau aufgelistet, wann habe ich denn meine ersten Rentenzahlungen, wann wird denn Geld fällig, wann muss es ausgezahlt werden Und damit natürlich auch, wie viel Geld kommt denn da jetzt rein und wie entwickelt es sich? Und jetzt kann ich die 2% Verzinsung, die ich meinem Mitarbeiter zusage, entweder selber erwirtschaften, indem ich mir immer wieder einen Kredit gebe, 6% Zinsen darauf zahlen, also übliche Zinsen, und diese Zinsen setze ich wiederum im Betrieb ab und zahle sie wieder zurück an die Dinge. Also das heißt, ich habe hier fast schon ein Perpetuum mobile geschaffen, ja, um mich permanent selbst mit Liquidität und Finanzmitteln zu versorgen.
In welcher Rechtsform gibt es diese Unterstützungskasse?
Ja, es ist
ein gemeinnütziger Verein, oder?
Nö, es ist, eine Rechtsform, muss ich jetzt direkt nochmal gucken. Also die Unterstützungskasse als solches ist angeschlossen an, ne, ist eine eigenständige Form, die mit Kontoführung und allem separiert neben dem Betrieb herläuft. Und wie gesagt, sie wird verwaltet von Wirtschaftsprüfern. Da werden jedes Jahr die Zahlen exakt vorgelegt. Der Arbeitgeber, der Unternehmer hat ja sogar einen Forecast. Er sieht ganz exakt, wie viel Geld kommt Monat für Monat rein, die nächsten Jahre, wann gehen Zahlungen ab. Er hat eigentlich von Anfang bis zum Ende einen mathematisch beweisbar, nachweisbaren Ablauf in der Sache.
Ja klar, wenn da monatlich Geld reinfließt und irgendwann fließt wieder Geld raus, das kann man ja, wenn man das seriös macht, kann man das ja gut timen. Würden wir denn eine Rente oder eine Einmalauszahlung zusagen?
Ausschließlich eine Einmalauszahlung. Warum? Das haben die Versicherer jetzt schmerzhaft festgestellt mit den Verrentungen, wenn die Lebenserwartung der Menschen plötzlich deutlich länger wird.
Genau.
Gehen die Rentenfaktoren plötzlich nicht mehr auf und man muss plötzlich viel länger für viel mehr Menschen bezahlen. Und dann wird das schwierig. Und deshalb mathematisch klar kalkulierbar ist, wenn du sagst, es kommt so viel Geld rein, ich muss so viel Zinsen dafür bezahlen und ich muss maximal diesen Betrag zu diesem Zeitpunkt auszahlen. Dann hast du ein mathematisch durchdekliniertes System, auf das du setzen kannst, mit dem du rechnen kannst, denn Mathematik ist klar und fix.
Ja, und klar, wenn ich weiß, keine Ahnung, der Fritz geht 2026 irgendwie zum Ende Dezember in Ruhestand und der kriegt 100.000 Euro, dann kann ich aus meinen Anlagen 100.000 Euro auf Festgeld stellen und wenn der 31.12. da ist, kriegt er die 100.000 Euro überwiesen. Das ist ja jetzt eigentlich kein Hexenwerk, oder?
Nein, im Grunde genommen ist es einfache Finanzplanung und Finanzmathematik und das macht ja auch den Unternehmer so sicher in seiner ganzen Vorgehensweise, weil er exakt weiß, wann beginnt was, wie sammelt es sich an, wenn ich einen zweiten, einen dritten Schritt dort mache, wie pusht sich mein Kapital, wie viel Steuervorteile kommen hinzu. Und am Ende des Tages, wann kommen welche Auszahlungen? Ich könnte sogar sagen, immer nach jedem Jahr stelle ich so viel Geld, wie ich weiß, das muss in den nächsten 5 Jahren ausgezahlt werden, immer auf nochmal ein Sonderkonto, das mit Tagesgeldzinsen verzinst wird. Also ich kann mir die absolute Sicherheitsmarge machen und immer das, was weg muss, schon 2-3 Jahre vorher auf ein Sonderkonto stellen. Brauchen die meisten aber gar nicht, weil sie ja anhand der Kontenabgleiche ganz genau sehen, wie viel Spielraum sie in welchem Zeitrahmen haben.
Also so eine Liquiditätsplanung, also ich stelle mir da gerade in meinem Kopf vor, so eine Excel-Tabelle oder wie auch immer, was kommt rein, was geht raus, wann geht der Fritz, wann geht der Paul, wann geht wer in Ruhestand und der Rest ist ja Überschuss und über den Überschuss müssen wir, glaube ich, nochmal reden. Das ist ja wenn ich richtig im Kopf habe, ein gemeinnütziger Verein und der ist ja erstmal steuerbefreit. Was macht denn der mit der Kohle?
Er macht mit der Kohle im Grunde genommen gar nichts. Er gibt sie immer wieder als Darlehen an den Unternehmer, der das wieder zurückgibt und zurückzahlt und sich anstatt Kredite bei der Bank bei seinem eigenen Versorgungswerk holt.
So wie die Großen das machen. Du hast ja gesagt, es gibt die Siemens-Rente und die was auch immer. Die ganz Großen machen das ja im gigantomanischen Stil, weil sie das selber im Griff haben. Und die wissen ja auch, was Versicherer rechnen, wie alt Leute denn kalkulatorisch werden. Und das fand ich eine interessante Zahl. Was sagt uns denn die Zahl 114?
Ja,
Ich habe ja im letzten Gespräch aufgepasst.
Auf ein Wort.
Ja, das ist einfach eine Rentenformel, die die Versicherer auslegen und sagen, wir rechnen mal mit, die Leute werden 114, wenn sie dann im Durchschnitt mit 86 sterben und wir haben für fast 30 Jahre länger Rentenzahlung kalkuliert, dann haben wir halt einen Vorteil, weil wir 30 Jahre Rentenzahlung nicht durchführen müssen. Im Übrigen gibt es weitere solche versicherungstechnischen Vorteile, die dann zukünftig im Betrieb bleiben, die sonst beim Versicherer wären. Also es gibt eine ganze Reihe von Aspekten, die der Unternehmer statt abgeben und verwalten lassen vom Versicherer, das Geld im Betrieb lassen und verwalten lassen vom Wirtschaftsprüfer, dafür aber im eigenen Unternehmensinteresse und deren der Mitarbeiter einfach bessere mathematische Ergebnisse zustande bringt.
Ja, das hört sich gut an. Also eigentlich ja zu gut, um wahr zu sein. Du hast gesagt, die Gesetze dazu sind 180 Jahre alt. Das ist ja der Hammer. Warum kennt die keiner?
Naja, das ist wie mit manchen Nahrungsmitteln, die besonders wertvoll sind, die nicht mehr auf dem Schirm erscheinen, weil die ganze Nahrungsindustrie auf schnell, billig und bequem und Massenindustrie umstellt. Und in der Beratungsbranche ist es ganz ähnlich. Überleg dir mal, wir haben fast 190.000 Menschen, die Versicherungen und betriebliche Altersversorgung vermitteln auf dem deutschen Markt. Davon sind...
Ja, die werden dann ja... schlagartig arbeitslos, wenn das Geld in den Unternehmen bliebe, stimmt.
Naja, und 150.000 von diesen 190 arbeiten ausschließlich für einen Versicherer. Das heißt, der darf wie beim Bäcker nur die Brötchen verkaufen, die der Bäcker herstellt und nicht die Croissants vom Nachbarbäcker. Ja.
Ja, sehr gut. Ja, logisch, oder?
Dann haben wir 40.000, die dürfen auswählen, von welchem Bäcker sie die Brötchen oder Croissants verkaufen, haben aber noch keine Ahnung, dass es da eine Buttercremetorte gibt. Das sind nur 2% von diesen 40.000, die Ahnung haben, dass es da noch speziellere Lösungen gibt, weil sie sich einfach nur mit dem Tagesgeschäft und den Informationen der Versicherer beschäftigen.
Das hört sich ja immer so, das hört sich immer so ein bisschen spooky an. Aber wenn man sich mal das, so die Interessenslagen auf der Zunge zergehen lässt, dann ist es eigentlich völlig logisch.
Ja, natürlich.
An dem einen Geschäft, also Unterstützungskasse im Unternehmen, da haben Externe nichts von. Also warum sollen die das nach vorne treiben? Da hat man ja nur als Unternehmer selber was von.
Genau. Und deshalb ist dieses andere Modell einfach nicht nach vorne getrieben worden. Die Leute, die werden auf Provision bezahlt, dass sie Versicherungen verkaufen. Das ist völlig legitim und legal und das passt auch so ins Bild. Aber ich muss mir als Unternehmer fragen, dient mir dieses Modell betriebswirtschaftlich, haftungstechnisch, macht das für mich Sinn? Jetzt habe ich eine Historie, dass ich 26 Jahre lang die Risiken meiner eigenen Kollegen analysiert habe und aufgezeigt habe, wofür sie haften müssen. Das heißt, ich bin so ein bisschen in das Thema Haftung ganz tief eingetaucht. Und mancher Arbeitgeber war fassungslos, dass er nie darüber aufgeklärt worden ist. Muss er aber auch nicht, wenn der Vermittler vom Versicherer kommt. Da ist er. Da braucht er da nicht drüber aufklären. Die Makler werden da manchmal noch schwer aufwachen, wenn da Forderungen auf die Arbeitgeber zukommen. Und die 2%, die sich um diese weiteren Modelle kümmern und gesagt haben, da gucke ich tiefer rein, von denen ist nur die Hälfte maximal überhaupt auch in der Lage, das umzusetzen und hat geeignete Partner. Weil die gibt's auch nicht wie Sand am Meer.
Nee, das kann ich mir vorstellen. Ist ja gut, da haben wir ja mal, das hast ja schon mal einen Ausflug gemacht, 26 Jahre, die du in der Branche unterwegs bist. Welche Risiken hast du denn für deine Kollegen versichert?
Die Berufshaftpflichtrisiken, also einmal das Standardgeschäft, was tun sie in Beratung und Vermittlung, aber auch die speziellen Dinge, also die Kapitalanlagerisiken, die Dinge, die damit einhergehen, weil beim Verkaufsprozess geht man ja immer von der besten und schönsten und optimalsten Ergebniswelt für den Arbeitgeber oder für den Kunden aus. Und dann kommt die Realität dazwischen, ne? Die Realität, die dann sagt, das Ergebnis ist aus irgendeinem Grund anders, als es sein sollte. Und dann entsteht beim Kunden ein sogenannter Vermögensschaden. Und diese Vermögenshaftschicht, Schäden und Risiken, habe ich analysiert. Ich habe einen Verein gegründet vor fast 20 Jahren. Dezember sind es 20 Jahre. Wir haben Sondertarife gestaltet, weil die Versicherer gar nicht bereit waren, all diese Risiken abzudecken. Die haben gesagt, erst wenn da eine größere Summe an Menschen da ist, die das braucht, sind wir bereit, es zu tun. Also haben wir solche Entwicklungskonzepte gemacht, dass wir gesagt haben, okay, hier bist du wesentlich besser aufgehoben und hast auch noch durch die Bündelung einen günstigeren Preis in der Summe.
Ja, das erklärt natürlich, warum du dich da so tief reinkniest, weil wenn du sagst, ich will eigentlich die Risiken von den Kollegen weghalten, welche Risiken haben wir denn dann? Und dann sind wir bei den Unternehmerrisiken und die müssen wir eigentlich auch wegkriegen, weil ansonsten haben wir ja diese Vermögensschäden. Und eigentlich braucht die ja kein Mensch. Aber die sind halt so, wie sie sind und deswegen ist es immer gut, wenn man da einen Puffer einbauen kann. Wenn man jetzt darüber nachdenkt, dann würde man sich ja die Frage auch zum Thema Risiko stellen. Ja, wenn jetzt aus Arbeitnehmersicht oder aus Arbeitgebersicht, wenn jetzt das Unternehmen mal in Schieflage gerät und kann jetzt gar nicht mehr die Zahlungen zurückzahlen oder wir gehen generell, wie heißt es so schön, turned belly up, dreht sich der Bauch nach oben, wir gehen einfach über die Wupper, wir gehen in Konkurs. Was passiert mit dem Geld? Wie sicher ist das?
Das ist eine ganz wichtige Frage. Natürlich gab es von Staats wegen von Anfang an auch eine Institution und eine Vereinigung, die gesagt hat, wir müssen da sicherstellen, dass nicht das Geld missbraucht und hinterher nicht da ist.
Ja, klar.
Und dafür wurde der Pensionssicherungsverein geschaffen. In diesen Pensionssicherungsverein bezahlt der Arbeitgeber prozentual von den Geldern, die seine Mitarbeiter bei ihm ins Unternehmen einbringen, einen Versicherungsbeitrag jedes Jahr. Das heißt, jedes Jahr wird ein gewisser Prozentsatz in diesen Pensionssicherungsverein, der heute viele Milliarden beinhaltet, und würde jetzt der Arbeitgeber, nehmen wir mal an, so eine Situation wie Corona, fährt das Unternehmen an die Wand, ja?
Pandemie, kann ja passieren.
Der durfte nicht arbeiten, der konnte nicht Umsätze machen, wupp. So, was passiert jetzt? Einmal wird das Geld, das da ist, sichergestellt. Das gehört ja nicht zur Betriebsmasse, das ist ja separat. Also ist da das Geld schon mal safe, war es im Betrieb zum Teil investiert. Dann sagt der Pensionssicherungsverein, wir haben genaue Kenntnis, was bisher eingegangen ist. Wir haben genaue Kenntnis, was versichert war. Wir wissen, was der Arbeitnehmer zum 67. kriegt. Das ist bei uns abgesichert. Dann führen wir diese Gelder, die da sind, weiter und zahlen am Ende des Tages statt die Unterstützungskasse, zahlt der Pensionssicherungsverein an den Arbeitnehmer das Geld aus.
Ja, das ist ein netter Puffer. Und da wird man sich ja die Frage stellen, warum machen das dann nicht alle? Zum einen, weil die Antwort haben wir schon gegeben, weil sie es nicht wissen. Und wenn man es weiß, was hindert Leute daran, die sagen, nee, das sind so die Argumente, die du hörst, wenn die von so Modellen hören, was sind da für Punkte, die da immer gerne auf den Tisch kommen?
Naja, das hängt ein bisschen davon ab, mit wem habe ich es zu tun? Sind es eigentlich mehr Selbstständige oder sind es mehr Arbeitgeber, Unternehmer? Das heißt, wie unternehmerisch sind sie unterwegs und denken sie? Sind sie eher Bewahrer und wollen den Betrieb schon bald abgeben oder wollen sie auch mit dem Betrieb in den nächsten Generationen weiter aufbauen? Da gibt es unterschiedliche Interessen und Motivlagen, wenn man sich mit so einem Thema beschäftigt. Es gibt aber zunehmend Unternehmer, die ganz klar sagen, mir gefällt die Entwicklung dass ich für Geld hafte, dass ich weggebe. Überhaupt nicht. Und das wird immer schwieriger kalkulierbar. Wir sehen ja, dass einige Versicherer bei der BaFin in der Beobachtung sind. Ich glaube, es sind 22, die Solvenzkriterien nicht alle optimal erfüllen. Und dieses Zusatzrisiko, dass ein Versicherer von der BaFin einen Stopp reingehauen bekommt und nicht mehr auszahlen darf, weil er gerade nicht in der Liquiditätsphase ist, das zu tun, das ist natürlich ein weiteres Problem für den Arbeitgeber, weil im Gesetz ist festgelegt, wenn da nichts mehr ausgezahlt werden darf, ist der Arbeitgeber trotzdem verpflichtet, die Beiträge seiner Mitarbeiter bis zum bitteren Ende weiter, ich sag mal, in dieses brennende Fass hineinzuschmeißen.
Ja, der muss weiter zahlen und weiter haften. Ja. Und das ist ja was, ich habe das ja auch von mehreren Stellen schon gehört, also zum Beispiel auch von diesem Experten da im KMU-Verband bei diesen Due Diligence-Prüfungen. Und denke ich, wie jetzt? Also es ist klar, die Versicherung schwächelt. Und dann kriege ich die Anweisung, ich muss weiterzahlen. Ja. In das brennende Fass, hast du schön gesagt. Und ich weiß, da kommt nichts raus. Und ich weiß auch, als Unternehmer hafte ich ganz zur Not mit meinem vollen privaten Vermögen für diese Zahlung.
Ja, du musst.
Das ist ziemlich uncool, wenn man das mal so will.
Ja. Das ganze Konstrukt ergibt es ganz einfach. Als Arbeitgeber bin ich vertraglich mit meinem Arbeitnehmer verbandelt und ich bin vertraglich, und das ist Arbeitsrecht, und Arbeitsrecht ist immer stärker als Versicherungsrecht, und versicherungsvertragstechnisch bin ich mit der Partner vom Versicherer. Das heißt, ich bin der Puffer da dazwischen und muss im Grunde genommen beide Seiten permanent bedienen. Aus dieser Situation wird jeder Unternehmer, der sich mal darüber ernsthaft Gedanken macht, sagen, möchte eigentlich nur noch raus oder sie gar nicht erst so aufbauen.
Also da gibt es eigentlich nur zwei Alternativen. Entweder nichts machen, geht aber nicht, weil man gesetzlich verpflichtet ist, was zu machen. Ja. Wenn der Arbeitnehmer sagt, hätte ich gerne, dann dürfen wir ja wenigstens noch die Versicherungsform bestimmen, also den Durchführungsweg, sagen wir so. Ja. Und wenn wir sagen, nee, den machen wir selber, dann gilt das für alle. Also nichts machen geht ja nicht, weil die gesetzlichen Grundlagen dafür da sind. Wir müssen auch verlangen, was tun, und wir müssen es auch anbieten.
Ja.
Und wenn wir es schon anbieten und müssen dafür haften, dann wäre die Frage, wie kriegen wir das Haftungsrisiko runter? Ja. Oder wenn wir schon beim Titel unseres Podcasts sind, Liquidität zum Nulltarif, wie nutze ich denn das jetzt als Chance? Das wäre eigentlich, glaube ich, schon mal so das Zwischenresümee, oder?
Das ist definitiv das Zwischenresümee. Einfach für sich zu entscheiden, wie kriege ich meine Haftungsrisiken runter und meine Betriebswirtschaftlichkeit nach oben? Und welche zusätzlichen Vorteile kann ich dabei generieren?
Also, es hört sich ja wirklich zu gut an. Also, wenn ich jetzt mal Leuten was Gutes tue und jeder von denen kriegt 50 oder 100.000 Euro, je nachdem, einfach mal eine Zahl, einmal Auszahlung für seine Rente. Die Zahl ist ja vereinbarbar. Und dieses Geld nehme ich steuerbegünstigt aus dem Unternehmen, spare mir auf beiden Seiten die Lohnnebenkosten und kann gleichzeitig mit dem Geld noch weiterarbeiten. Also, ich baue mir meine eigene Bank zwischendurch. Und ich bleibe jetzt mal bei meinem Beispiel, ein siebenstelliger Betrag. Also ich hätte ihn nicht gebraucht. Ich habe damals die 7,5 Millionen Umsatz mit 150.000 Euro Linie hingekriegt. Also wir waren relativ gut finanziert. Lag aber unter anderem daran, weil meine Mitarbeiter mir ihr Geld geliehen haben. Also ich hatte den einfach gesagt, auf der, ich weiß nicht, die Zahl war, glaube ich, 12% haben auf der KK-Linie. Wir hatten ja mal eine Hochzinsphase. Ich gebe bei 6%, hat jeder ein Schnäppchen, weil ihr kriegt ja nichts, hätten wir ja gerade wieder.
Ja.
Und deswegen hatten die also hohe sechsstellige Beträge bei mir im Unternehmen und haben immer gefragt, ob ihre Rente sicher wäre. Und hätte ich damals das System gekannt, hätte ich das ja sehr schick auch noch über den Pensionssicherungsverband Verein absichern können. Ja. Ich meine, die hatten einen guten Grund, das Unternehmen erfolgreich zu machen, weil wenn es schiefgegangen wäre, wäre deren Zahlung ja auch weg. Es ehrte mich immer noch auch rückwärts, dass die so viel Geld im Unternehmen hatten. Also das war massiv. Und das hat ja für alle gut getan. Und damit habe ich ja, wenn ich das jetzt professionell mache, mit den passenden Strukturen und rechtlich safe, nicht auf gut Glück, sondern tatsächlich auf Rechtsgrundlagen, da hätte ich ja meine eigene Bank im Unternehmen.
Unternehmer sein. Leichter. Menschlicher. nachhaltiger.
So ist das. So nennt sich das auch. Und du gibst im Prinzip von deiner eigenen Bank Mitarbeitersparbücher raus, statt betriebliche Altersversorgung. Ja, also das ist so der interne Sprech. Im Übrigen, eines der Hauptprobleme, wenn ein Arbeitgeber schon betriebliche Altersversorgung anbieten, A, muss und B, dann tut, ist, dass das dann viele Arbeitnehmer sagen, ja, ist ja toll mit staatlicher Förderung, ich spare 100 Euro da rein und muss nur 50 aus dem Netto bezahlen. Aber in dieser Zeit, wie wir gerade haben, sind mir 50 Euro netto einfach wichtiger, sie bar zu haben, und die gebe ich nicht aus. So, schon funktioniert das System mit der betrieblichen Altersversorgung nicht. Und auch da haben wir einfach mit unserem Partner einen Weg gefunden zu sagen, dann schenk die Rente deinem Mitarbeiter doch zum Nulltarif. Also geh her und sag ihm, wandle die 100 Euro, nutze dieses Konzept, die 50 Euro Aufwand, die du betreiben musst netto, die ersetzen wir dir. Du hast netto exakt den gleichen Betrag durch ein internes Konstrukt und durch eine steuerbegünstigte Zuzahlung, die wir machen, kriegst du die Rente zum Nulltarif. Stell dir mal vor, du hast ein Einstellungsgespräch mit einem neuen Interessenten und du sagst zu ihm, was hat man ihnen denn in Richtung Altersvorsorge für ein Karrieresystem vorgestellt? Bei uns gibt's die Rente zum Nulltarif. Alle 3 bis 4 Jahre kriegst du 40, 30, 20.000 Euro on top. Je länger du da bist, desto mehr wird das am Ende des Tages sein. Du hast ein ganz anderes Einstellungsgespräch.
Ja, das hört sich gut an. Wo kommt die Kohle her, die wir da verschenken?
Wir verschenken grundsätzlich nichts, das ist ganz klar, sondern wir investieren. Wir setzen einfach aus der Lohnsteueroptimierung Bausteine ein, die, wo mich 50 Euro entweder 50 oder 60, 70 Euro kosten, anstatt 50 Euro netto 112 Euro kosten oder 120 Euro kosten,
klar, kann ich.
Mit allen Nebenkosten. Ich setze einfach so einen Baustein ein, schütte den an den Arbeitnehmer aus und der sieht auf seinem Kontoauszug zwar 50 Euro weniger netto, hat aber dasselbe netto in der Tasche, weil er über einen dieser Bausteine entweder direkt zugeführt bekommt oder eben übers Konto abgewickelt bekommt. Aber netto bleibt es bei ihm wie zuvor, nur die Zusage, dass jetzt 100 Euro in seine Altersvorsorge beim Unternehmen fließen, hat er schriftlich mit dem Zertifikat. Das werden zum Beispiel 40.000 Euro für den 40-Jährigen bis 67.
Ja, vielleicht mache ich mal ein Beispiel klar, was mich damals sehr wachgerüttelt hat. Ich war ja relativ jung Geschäftsführer und habe dann irgendwann mal Gehälter gemacht. Und damals hatten die Leute 500 in dem Fall noch D-Mark, 500 Mark Weihnachtsgeld gekriegt, mal 20 Leute, waren 10.000 Mark. Ich damals noch hier Papier dem Steuerberater geschickt, zu sagen, hier, das sind die Leute, jeder kriegt 500 Mark, alles gut, 10.000 Mark. Ich wusste ja, es kostet mich 12 und ich war ja ganz gespannt, was denn da rauskommt. Und dann kamen die Lohnzettel zurück, dann habe ich einen Taschenrechner genommen, parallel getippt, zu sagen, so, was ist jetzt von den 12.000 Invest, die ich da leiste, was kommt denn bei den Leuten an? Und da bin ich, also die Älteren unter uns kennen noch das HB-Männchen, und da bin ich innerlich durch die Decke gegangen. Es waren keine 3,5. Jetzt könnte man sagen, ja, die 12 hast du von der Steuer abgesetzt, gehen ja auch Gewerbe- und Körperschaftssteuer nach, aber also hat sich eigentlich nur 8 gekostet. Stimmt, aber wenn 8 Auszahlungen wirklich netto, die erwirtschaftet werden müssen, 3,5 ankommen,
ja,
ich bin schier geplatzt.
Ja,
es ist doch wohl nicht wahr. Meine Leute reißen sich ganzjährig den Allerwertesten auf und dann zahle ich den Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld, und dann kommt genau nichts Gescheites. Also das verpufft irgendwie im Nirvana. Und ich, dann muss es doch andere Wege geben. Und dann habe ich zum Beispiel Urlaubsgeld abgeschafft und Erholungsbeihilfen eingeführt. Und das muss man mal rechnen. Also ich nehme jetzt hier mal meine Assistenz, die jetzt hier auf 540 Euro Basis ist. Würde ich der 500 Euro Weihnachtsgeld oder Urlaubsgeld bezahlen, wäre die zum einen sozialversicherungspflichtig, wollen wir nicht, geht also nicht. Aber wenn, dann würden da auch nur 350 oder 300 oder bei der Steuerklasse ihres Mannes irgendwie jetzt 250 Euro ankommen. Also ein Witz. Jetzt hat die zwei Kinder und einen Mann. Jetzt zahle ich ihr 364 Euro netto Erholungsbeihilfe einmal im Jahr. Wie heißt es so schön? Zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn. Ja. Die zahle ich ihr. Die versteuere ich pauschal mit 20%. Habe also einen wirklichen Aufwand von nicht ganz 420 Euro und sie kriegt 364 Euro in die Tasche. Also sie hat locker mal 110, 115 Euro mehr in der Tasche für den gleichen Aufwand und mich kostet deutlich weniger. Und das gesparte Geld kann ich ihr dann auch noch als weitere Zuwendungen, Spritgutscheine und Co. oder Internetpauschalen, kann ich ihr die überweisen. Und so habe ich die gleichen Kosten und sie hat wesentlich mehr in der Tasche. Und an dem Beispiel wird klar, so ein Netto-Lohn-Optimierungsbausteine, das ist jetzt auch kein Hexenwerk, sondern einfach Fleißarbeit.
Genau.
Die Rechtsgrundlage sind bei allem klar. Da gibt's ganze Handbücher, 50, 60, 70, irgendwie so um die Ecke Hacks von bis. Die sprengen das hier den Rahmen. Aber damit wird klar, wenn ich denen die, so zur Erklärung, wenn ich denen das von eben schenke, dann ist es natürlich immer ein Aufwand, den wir uns mit der Steuer teilen. Aber es ist immer natürlich ein Riesenhebel, dafür zu sorgen, dass der Aufwand, den wir betreiben, zu möglichst viel Wirkung bei den Leuten geht. Man könnte auch sagen, geht mich doch nichts an, wie viel Steuern die zahlen. Das halte ich, ist aber für unverantwortlich.
Also das ist ja genau der Punkt gewesen, wie wir vor 10 Jahren bei den Betrieben auch das Thema betriebliche Altersversorgung noch beraten haben. Und dann kam eben die Situation, dass sich viele gesagt haben, das muss doch mehr geben. Und dann habe ich 4 Ausbildungen durchlaufen bei 4 Anbietern, worauf sich gleich 2 für mich überhaupt nicht als dauerhaft sinnvoll angesehen haben. Und 2 Anbieter habe ich im Bereich Lohnoptimierung, die mich bis heute begleiten, wo wir dann angefangen haben, Arbeitgeber, Unternehmer, Arbeitnehmer zu beraten und diese Bausteine mit einzusetzen. Gehen wir mal nicht in der unteren Linie von der Einkommen, sondern gehen wir in der Steuerprogression nach oben. Wir haben zum Beispiel einen Betrieb mit 100 Mitarbeitern und der hat 15 Leute, die haben eine Möbelschreinerei und haben sich zur Ärztehausmanufaktur entwickelt.
Ach, sehr gut.
Und spezialisiert bauen die in Ärztehäusern dieses Mobiliar und alles. Aber einbauen muss es jemand. Und kaum einer will als Monteur irgendwo hin auf Montage gehen.
Ja, klar.
Jetzt haben die gesagt, okay, von so einem Auftrag 100, 150, 200.000 kriegt ihr vom Einbau als Team 2% als Bonus. Und damit ihr so wenig wie möglich versteuern müsst, kommen die auf eine Mastercard und einmal im Quartal wird also abgerechnet, was ist gebaut worden von euch, das Zusätzliche ist on top, was ist aber Nachbearbeitung und Zusatzkosten, das geht noch von dem Bonus ab. Klar. Und dann kriegen die den Bonus ausgezahlt und den tut der Arbeitgeber pauschal versteuern und die bekommen dann plötzlich alle Quartal 300, 400, 500 Euro auf so eine Mastercard, mit der sie in ihrem Umfeld überall einkaufen können und das Geld ausgeben können. So hat er Anreize gesetzt, mehr Leute in die Monteurschiene zu bekommen zum Beispiel. Und wir haben viele unterschiedliche Ansätze dort verfolgt. Am meisten bin ich eigentlich stolz auf die Steuerberater, die bei uns das Thema Lohnoptimierung über uns abwickeln, komplett. Ja, die auch jeden neuen Mitarbeiter, der reinkommt, heißt es, zur Konaf Consulting einmal beraten, das geben wir dazu. In dem Moment, wo du die Probezeit überstanden hast, kannst du in dieses Konzept einsteigen. So und so viel Altersvorsorge, so und so viel Lohnbausteine, ein ganzes Paket, damit du siehst, wie wichtig du uns bist, lang bei uns zu bleiben. Und die werden, da kriege ich jedes Quartal automatisch Mitarbeiter, die wir beraten, weil sie im Wachstum des Steuerberaters oder der Steuerberater, wo wir sind, weitergehen. Das sind eigentlich so für mich dann nach über 7, 8 Jahren Arbeit in dem Segment wie so eine Art Auszeichnung gewesen, dass selbst die Steuerberater sagen, Bart, wickel das für uns ab, da wollen wir uns gar nicht reinknien, wir sind froh, dich als Dienstleister in dem Segment zu haben.
Das ist ja schon ziemlich cool. Also wenn ich jetzt nochmal so mit Blick auf die Uhr, wir haben ja schon fast 40 Minuten geplauscht, wenn wir da mal hingucken, so auf der einen Seite beschweren sich ja ganz viele Unternehmen darüber, dass es angeblich einen Fachkräftemangel gibt. Hier hätten wir ja einen netten Hebel, eigentlich sind es ja jetzt zwei, nämlich das Thema Lohnoptimierung und das Thema Rentenoptimierung, Rente zum Nulltarif, hast du es eben gezeichnet, die ja eigentlich dann insofern nichts kostet, weil wir das Steuersystem dafür nutzen, das zu zahlen, weil die Aufwendungen hätten wir mehr oder weniger so, nur jetzt haben wir so optimiert. Also Leute würden am Ende nicht nur immer mal wieder Geld kriegen, sondern auch eine vernünftige, fette Rente und die ist auch safe. Und auf der anderen Seite, wenn ich mit Unternehmern rede, auch das Thema Steuerlast, das Thema Liquidität, das Thema Geldabflüsse ist natürlich immens. Liquidität ist ja immer einer der Schlüssel, die man halt zum Wachstum braucht oder zum Leben und Überleben. Und auf der anderen Seite hätte man damit einen guten Weg, über die Liquidität weiter zu verfügen. Was muss man denn tun, wenn man mit dir zusammenarbeiten will? Wo wendet man sich hin und wie viele Leute braucht man und was sind so die Randbedingungen drumherum?
Ja, also es ist ja relativ einfach. Auf unserer Seite www.conav, also C-O-N-A-V, wie der Co-Navigator des Unternehmers.de, findet man ein Kontaktformular, da kann man direkt meinen Terminkalender einsehen und kann sagen, okay, ich will mal ein Gespräch mit dem Bart und will wissen, was steckt denn da dahinter? Dann kann man natürlich auch mit uns direkt vereinbaren, dass wir eine Potenzialanalyse machen. Das heißt, ich kann relativ klar sagen, wenn ich die Anzahl der Mitarbeiter, keine Namen, nur Geburtsdaten, sind es Vollzeit- oder Teilzeitkräfte und sind die männlich oder weiblich? Da gibt es übrigens nur zwei Formen bei dieser Auswertung in dieser Excel. Und wenn ich diese Excel vorliegen habe, die fertigen wir vor, damit wir die Daten einlesen können. Wenn ich diese Excel ausgegeben habe und habe die Daten, dann erstelle ich eine Potenzialanalyse und da kann ich dem Arbeitgeber sagen, je nach Altersschicht sind es bei dir zwischen 2.500 und 3.200 Euro pro Arbeitnehmer und als betriebswirtschaftlicher Vorteil, manchmal geht es auch in die 4.500, 5.500 Euro, wenn sehr viele junge Leute dabei sind. Ja, also in diesem Mix bewegte sich Jahr für Jahr ein Liquiditätszuwachs aus dem Betrieb heraus.
Pro Mitarbeiter.
Ja, pro Mitarbeiter. Und dann entwickeln wir das und führen dann das Gespräch mit dem Wirtschaftsprüfer, weil dann die ganzen Gestaltungsideen natürlich auch aus steuerlicher Sicht beraten werden müssen. Und wir sind die Konzeptionärberatung und die steuerliche Beratung läuft dann danach, wenn der Arbeitgeber mal verstanden hat, was da für ihn drin ist insgesamt.
Ja, das hört sich ja alles sehr proper an. Also die CONAF wird sowieso in den Shownotes noch vernetzt und verlinkt und deine Ansprechdaten und dein Kalender packen wir auch gleich rein. Von daher ist das schon mal gut. Und so eine Potenzialanalyse, die ist erstmal kostenfrei, war es, glaube ich, gell?
Die ist erstmal kostenfrei und ich habe einen Anhaltspunkt, denn wenn ich so eine Auswertung, nehmen wir mal so einen Betrieb wie deiner damals. Ja, wenn ich also für deinen Betrieb so eine Potenzialanalyse gemacht hätte, dann wären da wahrscheinlich nach 10 Jahren, ja, eine Liquiditätsgewinn nach Kosten zwischen 450 und 750.000 Euro drin gewesen.
Ja, so ungefähr. Das hatte ich ja gesagt, so siebenstellig in 20 Jahren, genau. Mhm.
Ja. Und, das ist natürlich, wenn du das nach Kosten siehst, was Liquidität, die du nicht hättest, wenn du das System nicht nutzt, das ist schon spannend.
Und ja, der zweite Fakt. Sorry, nochmal halt Ergänzung. Und ich rechne das selber in Margenzwang um. Also wenn du Unternehmen hast, die jetzt nicht Rohmargen, sondern Gewinn vom Umsatz, dann ist so ein Autoteilehandel, wie ich den früher hatte, nicht wirklich eine Cash-Machine. Und wenn du dann weißt, du hast 1, 2, 3, 4, 5% Umsatzrendite, dann wüsstest du ja auch, wie viel du hättest für den Ertrag aus solchen Summen auch noch zusätzlich arbeiten müssen. Oder andersrum, wie viel, ich denke immer in Zeit, wie viel Leistungszwang man sich gespart hätte, wenn man einen intelligenteren Durchführungsweg gefunden hätte. So, sorry für die Unterbrechung, ist wieder zurück.
Das wäre noch wichtig.
Alles gut. Der zweite Vorteil ist natürlich, wenn ich eine Rente zum Nulltarif anbieten kann, dann habe ich nicht bloß 15% oder 20% der Mitarbeiter, die freiwillig mitmachen. Die werden ja, ich sag mal, ganz vorsichtig,
ja, genau,
sehr unüberlegt, wenn sie zu dem Geschenk Nein sagen. Das heißt, wir haben Durchdringungsquoten, die liegen bei 85% bis 100%. Das heißt, es kommt auch viel mehr Geld in den Betrieb herein, als in die Versicherung abgeflossen wäre am Ende des Tages, weil viel mehr Arbeitnehmer mitmachen. Aber wir haben natürlich auch welche, die ganz kurz vor der Rente sind etc., wo es sich dann wirklich nicht mehr rechnet oder wo sie es einfach nicht wollen. Aber insgesamt ist das schon auch nochmal ein ganz wichtiges Argument, denn der Arbeitnehmer muss ja immer auch Ja sagen. Und er sagt leichter Ja, wenn ich ihm nichts wegnehme, sondern was dazugebe.
Ich bin ja nebenbei auch noch ein großer Fan des Lebensarbeitszeitskonto, was der ein oder andere ja anbietet, wo wir dann auch steuerfrei Geld parken können, weil ich gerade Gen Z mal ein Sabbatical machen und da dann erst das Geld rausnehmen und dann versteuern, wenn ich eh nichts verdiene, wie in der Spitze versteuern, wenn man viel verdient und dann aus dem Netto irgendwie ein Sabbatical machen zu müssen oder in Handwerksbetrieben. Man werden die Leute krank, ja nicht mit 30, sondern eher mit Mitte 50. Und wenn die dann genügend Überstunden auf die Seite geschaufelt haben, können die sich dann auszahlen lassen. Ja, dann kann man auch ohne dieses Spiel, ich bin da mal 6 Wochen krank und habe da wieder eine Woche einen Zettel und dann kommt wieder der gelbe Zettel, der kommt jetzt elektronisch. Das kostet ja unendlich viel Geld und Vertrauen, weil wenn man es dann anders gelöst hätte und die Leute dann einfach in Abstimmung sagen können, du Chef, ich komme nur noch 3 Tage die Woche oder 5 Tage halbtags, ich habe ja so viel Stunden auf Seite oder so viel Boni oder Provision auf Seite geschaufelt, dass ich mir das leisten kann. Da haben wir ja noch gerade die Kombination verschiedener Tools macht es ja so charmant. Und die kann man ja cool spielen, ja, weil ich glaube, das Thema attraktiver Arbeitgeber sein ist ziemlich marktentscheidend, ich hätte was gesagt, kriegsentscheidend, blödes Wort. Aber so zu gucken, dass ich die besten Leute in meinem Markt kriege, das ist natürlich schon ein Mega-Hack. Dann würde ich sagen, herzlichen, ja gerne.
Vielleicht noch eine Ergänzung, dass der Vorteil in solchen Kombinationen, wie wir sie letztendlich beraten und unterstützen, liegt oft darin, dass wir vielen, wie du gerade gesagt hast, Nebenkriegsschauplätze, also andere Herausforderungen des Unternehmers mitlösen. Du hast gerade angesprochen, zum Beispiel Überstunden. Auch so ein Thema, was kommt beim Arbeitnehmer denn von der Überstunde an?
Das ist gruselig.
Ja, genau. So, wenn ich aber jetzt schaffe, dem Arbeitnehmer 25% mehr netto rauszugeben bei der Überstunde und der Arbeitgeber hat auch noch 22% weniger Aufwand zu betreiben brutto, dann habe ich auch wieder so eine Win-Win-Situation, die ich in dieses System mit einbauen kann. Ja, also es gibt ganz viele Ansätze, die sich lohnen, sage ich mal, aus den alten Systemen heraus, die man bisher genutzt hat, in moderne Systeme sich anzuschauen und zu gucken, wie kann ich das zugunsten meiner Mitarbeiter und meines Betriebes ausmachen.
Ich würde ja sagen, eigentlich lohnt sich es ab Mitarbeiter 1. Aber wie viel braucht man da vernünftigerweise, damit es einen Rundlauf gibt?
Also wir haben befreundete Betriebe auch schon mal für 8 oder 10 Mitarbeiter gemacht, aber es geht so ab 20 Mitarbeiter, merkt man natürlich, dass da ein ganz anderes Schwungrad zustande kommt.
Da hast du eine andere Umdrehungsmasse. Also von daher würde ich sagen, spannend, spannend, spannend. Es ist immer wieder faszinierend, welche Nischen es alle gibt im deutschen Rechtssystem, die der ein oder andere oder ganz viele nicht kennen. Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Und die deswegen so spannend sind, gerade weil sie so nischig sind und sie eben nicht jeder macht, kann man sich als Arbeitgeber, als Unternehmer ja Riesenvorteile schaffen, weil man einfach in der Nische viel attraktiver ist als im Massenmarkt mit 0815 Angeboten. Und die Problemchen, die man sonst so hat, die kennen wir schon. Von daher würde ich sagen, ganz herzlichen Dank, Ralf Werner, für die Insights. Und natürlich bist du, lieber Hörer, eingeladen, direkt auf den Ralf Werner zuzugehen und zu sagen, das ist ja total spannend, das muss ich jetzt dringend detaillierter wissen. Also vielen Dank, Ralf Werner, und vielen Dank fürs wieder dabei sein.
Ich danke dir für die Einladung, lieber Uli.
Gerne, gerne.
Du hast noch mehr Wegebedarf? Was brauchst du, um dein Unternehmersein leichter, menschlicher und nachhaltiger zu gestalten. Abonniere unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen.
Denke bitte an eine ehrliche Bewertung der Folge und leite den Podcast gerne an andere Unternehmermenschen weiter, damit sie auch von den Tipps und Ideen profitieren.
Magst du mehr von Ulrich haben? Ihn live erleben? Melde dich gerne, wenn du Ulrich für dich als Coach oder Mentor gewinnen magst. Oder wenn du ihn als Speaker, Moderator oder Trainer zu deiner nächsten Veranstaltung einladen magst, um von seinen pragmatischen Out-of-the-Box-Impulsen zu profitieren.
Von Unternehmer zu Unternehmer. Auf Augenhöhe. Nutze mich gerne für deinen individuellen Weg als Mentor und schließe dich gerne eine unserer Hike und Strike Jahresgruppen für Unternehmermenschen an. Du kennst ja mein Motto, lieber barfuß am Strand als Anzug im Hamsterrad.